Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Das ist der Fokus auf DRS 3. Ich bin der Hannes Hug. Jeder zehnte Steuerpflichtige in der Schweiz lebt unter einem Existenzminimum. Das heisst, wer allein lebt, hat, wenn er seine Miete und Krankenkasse zahlt hat, weniger als 1'000 Franken zum Leben. Das ist zu wenig, sagt Ueli Mäder, Professor für Soziologie an der Uni Basel, und fordert darum ein Mindesteinkommen für alle. Herr Mäder, findet ihr die Idee vor allem eine gute und wichtige Idee, oder ist es eine absolute Notwendigkeit?
Also wenn wir so von einem Mindesteinkommen reden, jawohl, dann ist es eine absolute Notwendigkeit. Weil wer darunter sich bewegt, sie oder er, befindet sich in einem recht grossen Stress. Und das ist nicht gut.
Was bedeutet das denn für jemanden, der betroffen ist? Ich habe jetzt gesagt, eben, wenn man Miete zahlt hat, Krankenkasse zahlt hat, 1'000 Franken zum Leben. Wie geht denn das, so ein Leben?
Ja eben, man muss sich vorstellen, also genauer benannt, oder sind es 960 Franken, wenn man von dem Existenzminimum ausgeht, wie es durch die Sozialhilfe definiert wird. Aber das heisst eben, abgezogen von Miete und Gesundheitskosten, alle übrigen Auslagen müssen davon bestritten werden. Und das ist einfach extrem schwierig. Also da liegt wirklich nur das Allernötigste drin. Wie man dann lebt? Ich habe gesagt, ja, es ist ein Stress für viele, oder? Man muss den Franken nicht nur zweimal, sondern dreimal umdrehen. Man kann in vielen Orten nicht mithalten. Man würde vielleicht auch gerne ins Pub gehen, etwas trinken. Aber das ist dann eher die Ausnahme, die drin liegt.
Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, also einfach ein Mindestlohn für alle, also ein Mindesteinkommen, ohne etwas zu leisten, das kann es ja nicht sein. Wir können ja jetzt nicht einfach den flächendeckend Geldregel einsetzen und dann ist das Problem gelöst. Was sagen ihr denen?
Gut, jetzt müssen wir es ein bisschen differenzieren. Oder das eine, das ist eben so ein Mindestlohn, wie man ihn definiert, wo man sagt, dort drunter sollte es nicht gehen. Wenn ihr jetzt redet vom existenzsichernden Grundlohn quasi, dann ist dort eben die Vorstellung, einfach alle sollen das bekommen, unabhängig davon, ob sie jetzt erwerbstätig sind oder nicht. Also, dass man die Lohnarbeit entkoppelt, gewissermaßen vom Einkommen. Und da gibt es dann sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man das machen könnte. Die einen sagen, wir geben einfach allen Erwachsenen zum Beispiel 1'500 Franken, das kostet etwa 90 Milliarden Franken in der Schweiz, das käme ja günstiger als das, was man jetzt für die soziale Sicherung ausgibt. Aber da ist dann der Einwand, ja, also die einen brauchen es, die anderen brauchen es nicht. Eine zweite Vorstellung ist, dass man so wie über die Steuererklärung erhoben, denen, die mehr als beispielsweise 6'000 Franken verdienen, etwas abzwackt zugunsten von denen, die weniger als 3'000 Franken verdienen. Ein Vorschlag, den ich hätte, der in diese Richtung geht und es auch ein bisschen relativiert, wäre, dass man den jetzigen Mechanismus von den Ergänzungsleistungen, die wir haben für AHV, für IV-Bezüger, und der liegt etwa 400 Franken höher als der Ansatz, den ihr vorher gesagt habt, von den 960 Franken, dass man den würde ausweiten auf alle, die das nötig haben. Das wäre mein Vorschlag. Also einfach nicht fleckendeckend für alle, sondern Schritt für Schritt angefangen bei der Ausweitung von den Ergänzungsleistungen.
Jetzt gibt es ja Institutionen, die haben es vorhin selber angesprochen, Sozialhilfe, die sich darum kümmern kann, solche Leute aufzuhören. Wenn jemand nicht mehr in Lage ist, sein Leben zu finanzieren, reicht das nicht?
Also, wenn jemand nicht in der Lage ist,
sein Leben zu finanzieren, reicht ja die Sozialhilfe nicht mehr, für alle die Leute aufzufahren?
Also, das ist eine Vorstellung, die man hat, oder? Natürlich, die Sozialhilfe ist das letzte Auffangbecken und ich bin dort auch zurückgehalten mit Kritik, weil also den letzten beißen die Hunde, die müssen gewissermaßen auch all das übernehmen, wo die vorgelagerten Systeme von der sozialen Sicherung nicht leisten. Und das ist zum Teil auch für die Sozialhilfe eine Überforderung. Wobei die Vorstellung, dass alle, die dann dort hergehen, automatisch bekommen, trifft überhaupt nicht zu. Also, ich glaube, mehr als die Hälfte der Leute gehen dann dort wieder leer aus. Und die, die bekommen, das sind meistens relativ minimale Zustöpfe, oder?
Mhm. Jetzt sagen ganz viele Leute, wir leben ja in einem System, wo wir gelernt haben, das wäre richtig arbeiten, der wird auch belohnt für seine Leistung. Jetzt heisst es plötzlich, man muss gar nichts mehr leisten und kommt gleich Geld über. Das verträgt sich doch eigentlich nicht mit den Werten, die wir da uns angelehrt haben, mit den Werten, die wir unterwegs sind.
Gut, das ist jetzt eben die rigorose Konzeption vom bedingungslosen Grundeinkommen für alle. Und dort ist die Vorstellung vorhanden und das ist etwas, wo man sehr kontrovers
diskutiert. Aber bleibt sie dem Kern nicht gleich? Also egal, ob man jetzt lückenlos oder flächendeckend ausgibt oder ob man jetzt einfach sagt, ja gut, wenn es nicht gerade Sozialhilfe ist, ist es das und wer nicht das beansprucht, könnte es andere.
Es gibt eben die unterschiedlichen Konzeptionen. Die einen finden, es bekommen es einfach alle unbesehen, ob sie jetzt erwerbstätig sind oder nicht. Und dort hatte ich ein bisschen durch Eindruck oder die Befürchtung, oder dass es dann auch einfach eine Reihe von Leuten gibt, die das überhaupt nicht brauchen und andere, die es bräuchten, reicht es nicht. Also die brauchen dann immer noch etwas Ergänzendes. Das macht es ein bisschen schwierig. Und gleichwohl finde ich super, dass man das einmal diskutiert, oder? Weil wir leben in einer sehr einseitigen, erwerbsorientierten Gesellschaft und da hat es etwas Subversives, wenn man einmal überlegt, ja, was wäre jetzt, wenn man weniger würde mal lochen, wäre das vielleicht ökologisch gar nicht so das Dümmste. Und da, habe ich, da kommt wieder mehr die Frage, ja, was ist eigentlich wichtig im Leben? Um was geht's eigentlich? Geht's darum, dass alles immer noch schneller trüllt, dass man permanent die Effizienz optimiert? Gibt's noch andere Werte? Das finde ich ein von den grossen Vorteilen von dieser Debatte, wo aber eine Debatte ist, wo ich selber auch noch grosse Fragezeichen dazu habe.
Das heisst, dass Sie sind nicht bedingungslos und widerspruchlos jetzt bereit zu sagen, das müssen wir morgen schon machen, sondern es geht auch darum, ein bisschen vielleicht den Zeitgeist auch ein bisschen zu spüren, wo durch die ganze Banken-Finanzkrise plötzlich vielleicht auch einen anderen Blick wieder auf was ist Arbeit, was ist Geld, was ist überhaupt Wert in unserer Gesellschaft.
Ja, also es erinnert mich natürlich, wir haben anfangs von den 90er Jahren mehrere Tagungen zu dem Thema gemacht. Es ist intensiv debattiert worden. Dann ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Jetzt kommt die Diskussion wieder. Und vom Zeitpunkt her freut es mich eigentlich, weil wir haben so eine knietige, kleinkrämerische Diskussion derzeit oder über die soziale Sicherung. Und überall geht es darum, wie kann man durch stärkere Abbau verhindern. Und da wieder mal ein bisschen Fürsten schauen und wieder mal einen grösseren Entwurf machen. Das hilft eigentlich, das dynamisiert Debatten. Aber da sind noch lange nicht alle Fragen geklärt.
Jetzt hat sich für mich natürlich die Frage gestellt, wer jetzt nicht schon eine Affinität hat zu solchen Themen und wer nicht davon betroffen ist, logisch. Warum soll sich der oder die dafür interessieren? Leute, die ihr Einkommen haben, ihr Leben gut können leben und sich ja sicher auseinandersetzen mit gesellschaftlichen Fragen, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt finden, Armut ist eines der vordringlichsten Themen. Warum geht es da um mehr, eurer Meinung nach?
Also gut, wenn man im Elfenbeinturm lebt, dann ist es schwierig, oder? Dann ist es weit, weit weg. Und doch habe ich den Eindruck, wenn ich mit Leuten rede, die aus Heu auf einer ganz anderen Bühne lagern, dass es mich manchmal positiv überrascht, oder? Dass die auch sagen, ja, auch wenn wir selber eben nicht von Armut betroffen sind, im Gegenteil, wenn es uns gut, sehr gut geht, wenn wir so diesen Gang der Dinge schauen, dann macht es manchmal auch ein bisschen Angst, oder? Dann hat man auch das Gefühl, also, das driftet doch auseinander und das könnte auch unseren Arbeitsfrieden stören. Und dann könnte es ja wieder auch für einen selber gefährlich werden. Dann könnte es eigentlich nur noch so Lose-Lose-Strategien geben, die eigentlich alle verlieren. Also, das ist schon auch ein Gesichtspunkt, den ich den Eindruck habe, wo bei Leuten aufkommt, wo eher weit weg von der Armut sind.
Also ist so eine Massnahme, zu so ein bisschen den Status können zu behalten, den Status quo vom gesellschaftlichen Frieden können zu behalten, um den Brennpunkt ein bisschen zu entschärfen?
Teilweise spielt es mit. Also ich mache jetzt eine Studie über den Reichtum in der Schweiz zusammen mit der Sarah Schilling und dem Ganga Aratnam. Und da stoßen wir zum Teil auf Leute, die das auch so sagen. Oder? Also wenn es so weitergeht, dann geht es eigentlich nicht mehr ganz so eben weiter. Und wenn es dann nur um den gesellschaftlichen Frieden geht, dann ist es vielleicht ein bisschen eine enge Motivation. Oder? Natürlich, mir ist der gesellschaftliche Frieden auch wichtig. Ich finde das auch etwas Schönes. Und doch, manchmal denke ich, würde es auch wieder ein bisschen mehr Aufmüpfigkeit gerade von Leuten vertragen, die ja eigentlich betroffen sind und wo es dann wenig Sinn macht, wenn die selber zwar nicht wissen, wir sind Miete zahlen und gleich sagen, es ist okay, dass wir so wenig verdienen. Das sind so die Verklärungsstrategien, die es ja auch gibt. Und da wünschte ich mir manchmal wieder ein bisschen auch etwas Belebens in die Debatten oder vielleicht auch ein bisschen in die widerständigen Strategien. Aber dass Leute, die gut betucht sind, das dann ein wichtiges Motiv immerhin kann werden, ja, das ist verständlich.
Jetzt hat am vorletzten Samstag die SP einen von ihren Kernthemen von der kommenden Kämpfe soll das Mindesteinkommen sein, bekannt geben, dass sie das will. Jetzt ist es ja nicht immer nur förderlich, wenn sich die Politik diesen Themen annimmt, weil häufig wird einfach quasi der Links-Rechts-Kampf ausgefochten, die sind dafür, die sind dagegen. Ist es bei diesem Thema in erster Linie mal gut, dass die Politik sich jetzt diesem Thema annimmt? Oder ist das eigentlich schon ein bisschen zu spät? Also eigentlich müsste das vielleicht gesellschaftlich schon noch einmal anders stehen.
Also ich meine, Politik hat es schon lange mal Wellen aufgegriffen. Anfang der 90er Jahre, es ist dann wieder ein bisschen in die Schublade gewandert. Dass man sie jetzt wieder aufnimmt, ich denke, ja, das macht Sinn. Ich meine, die Frage vom Grundeinkommen, die wir vorher ein bisschen angesprochen haben, da gibt es ja einen interessanten Konsens. Da geht es ein bisschen quer durch alle Organisationen. Da gibt es Unternehmer, Unternehmerinnen, die das super finden, oder wie auch immer motiviert. Sie haben das Gefühl, dann können wir vielleicht die rauskicken, die es nicht mehr so bringen, die öffentliche Hand füttern, die durch. Aber dass jetzt in der Vorstellung von der SP oder auch von der Gewerkschaften, die Ähnliches angekündigt haben, dass die sagen, wir wollen einfach mal Mindestlohn definieren, darunter geht es nicht, das ist auch verbindlich für die Arbeitgebenden, das finde ich eigentlich schon sinnvoll. Ich meine, wir haben die Debatte losgelöst von der Politik, schon lange auch in den Medien gibt es eigentlich so etwas wie Ideologisierung in dieser Frage. Also ich beziehe mich an Stellungnahmen, die wir jetzt verschiedentlich können lesen, wo es dann heisst, also die, die für einen Mindestlohn jetzt eintreten, die sind dann geschuld gewissermassen, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden. In Deutschland beispielsweise, dort ist der Mindestlohn die Forderung 7,5 Euro in der Stunde. Und da heisst es ja, das sind 11% der Arbeitnehmenden in den alten Bundesländern, die darunter sind, 21% in den neuen Bundesländern. Und wenn wir jetzt auf den von mir her gesehen, ohnehin recht tiefen Minimallohn von 7,5 Euro ging, dann würden ja nur Arbeitsplätze abbauen. Das finde ich ein bisschen zynisch. Also von daher finde ich es eigentlich ja, sinnvoll, wenn Politik jetzt auch Konzept entwickelt. Es wird dadurch konkret und man muss auch schauen, dass es nicht einfach nur ins bestandene Links-Rechts-Schema hineingeht.
Ich werde noch mal ein bisschen zurückkommen zu dem Mindesteinkommen und vor allem zu der Leistung. Wo ist denn der Anreiz für jemanden überhaupt noch so zu partizipieren am Erwerbsleben, wenn er ja seine Lebenshaltungskosten deckt hat?
Ich habe den Eindruck, wir sind in einer sehr erwerbsorientierten Gesellschaft. Und von dort her macht es für mich auch Sinn, dass man in den Strategien, dass man sich an der Erwerbsarbeit orientiert. Nicht als Nonplusultra für alle, aber dass man doch versucht, dass alle, die möchten, die könnten, möglichst auch ihr Auskommen über eine Erwerbsarbeit sollen, können finden. Das, denke ich, macht Sinn. Aber, also was macht die Arbeitsgesellschaft, wenn ihre Arbeit ausgeht, hat einmal Hannah Arendt ein bisschen provokativ gefragt. Also es ist ein Faktum, oder, dass wir eine starke Rationalisierung haben, auch wenn derzeit noch immer neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Tendenziell kann man damit rechnen, dass die Rationalisierung von der Produktion dazu führt, dass noch mehr menschliche Arbeitskraft abbauen wird. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es ergänzend Sinn macht, dass man doch selbstverständlich auch eine Grundsicherung einfach muss zusichern für all die, die das nicht selber über die Erwerbsarbeit können herbringen. Also da glaube ich, muss unser System von der sozialen Sicherung unbedingt ergänzt ausgeweitet werden.
Mit anderen Worten, wir können es eigentlich nicht mehr leisten, bei Null anzufahren.
Ja, wir können es nicht leisten, bei Null anzufahren. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Oder ich sage, es braucht erstens alle Anstrengungen, um die Integration über die Erwerbsarbeit zu sichern. Zweitens braucht es eine relativ grosszügige Ausweitung von der Grundsicherung, auch eben für Lebensentwürfe, die nicht durch die Erwerbsarbeit gesichert sind. Und drittens habe ich den Eindruck, das Geld allein und die Grundsicherungen allein bringt es auch noch nicht. Ich wünschte mir, dass wir auch noch viel mehr Möglichkeiten könnten schaffen, wo Leute einfach sinnlich können andere Realitäten wahrnehmen. Also, dass Leute mehr Erfahrungen machen. Ich weiss nicht, ein Praktikum in einem kulturellen Bereich, in einem ökologischen Bereich, in einem sozialen Bereich. Nicht um die professionelle Arbeit zu eliminieren, sondern um sie zu ergänzen und um selber einen Einblick zu haben in andere Realitäten. Da habe ich das Gefühl, das öffnet den Horizont und das belebt auch das, was sich in der Gesellschaft tut.
Die sagen, der Horizonterweiterung tut noch, das macht eigentlich jemand, der arbeitet, auch zu einem wertvolleren Mensch, in dem Sinn, zu einem reicheren Mensch, mit einer grösseren Erfahrung, die er mehr einbringen kann. Es tönt aber sicher für ganz viele Leute jetzt von, oh, das ist typisch, es ist ein Professor für Soziologie, kein Wunder erzählt der so Zeug. Was sagen ihr denen?
Ja, das kann ich nachvollziehen, wenn das Leute auch so können aufnehmen können. Wir sind sehr privilegiert und gut, ich lebe selber sehr einfach und ich komme aus solchen Verhältnissen und ich bleibe dem gewissermaßen treu, aber nicht einfach irgendwo so aus hehren Stück, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, Lebensqualität, die realisiert sich anders. Aber das ist eben genau immer einfach zu sagen, wenn man genug hat, oder? Und von dort her muss ich sagen, ja, das ist okay, das verstand ich. Leute, die in einer anderen Situation sind, reagieren vielleicht eher gereizter. Und wenn man selber auch ein bisschen Angst hat, dass jetzt die Arbeit für einen könnte jetzt knapp werden, ja, dann verstand ich es, dass man sich dann auch umso mehr an die Arbeit klammert und so Vorstellungen, wie wir es jetzt gerade auch andiskutiert haben, dass das auch etwas ja, Bedrohliches kann haben.
Wir hören eine erste Musik, die ihr euch gewünscht habt. Das ist Dollar Brand. Abdullah Ibrahim heisst der Mann. Marketplaces, also Marktplatz. Das sagt ja schon etwas aus über den Wunsch, aber sehr wahrscheinlich steckt da noch mehr dahinter.
Ja, also ich habe das jetzt wirklich spontan mich entschieden dafür. Ich weiss gar nicht recht, wieso. Das ist einfach eine Musik, die ich jetzt schon lange nicht mehr gehört habe, aber die mir gefällt, die ich gerne gehört habe. Früher noch vor allem. Und es freut mich, wenn ich das jetzt wieder höre.
Und zu welchen Gelegenheiten habt ihr es gehört?
Das ist etwas, was bei uns in der Wohngemeinschaft sehr viel gehört.
Das ist auch wieder ein Klischee, was sich bestätigt.
Genau.
Soziologieprofessor in der Wohngemeinschaft.
Und das ist von einem Kollegen auch viel gehört worden, wenn ich besinne, der eben auch mehrere Jahre in Afrika gelebt und geschafft hat und dann wieder zurückgekommen ist. Ja.
Abdullah Ibrahim, aka Dollar Brand mit African Marketplace. Das ist ein Musikwunsch vom heutigen Fokusgast, Ueli Mäder, Professor für Soziologie an der Uni Basel. Ihr habt euch ja schon lange beschäftigt mit Arm und Reich in der Schweiz. Wer ist eigentlich arm in der Schweiz und wie äußert sich das? Das ist ja im Vergleich, im Verhältnis zu einem ganz anderen Land eine total ganz andere Geschichte.
Also es ist wichtig, dass Sie das erst sagen. Es ist zwei Paar Stiefel. Ob man bei uns arm ist oder ob man in Afrika arm ist, wo es dann wirklich um ganz Existenzielle geht. Ich würde sagen, arm ist so einmal jemand, der kaum in der Lage ist, seine oder ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Dann ist natürlich die Frage, was sind die Bedürfnisse, oder? Ist jetzt das einfach nur ein gesichertes Dach über dem Kopf, genug zu essen? Nein, würde ich sagen, gerade in einer reichen Gesellschaft, da geht es auch darum, hat man Zugang zu sozialen Einrichtungen, aber auch hat man Zugang zu kulturellen Einrichtungen. Also kann ein Kind ein Musikinstrument spielen, können sich die Eltern erlauben, auch ab und zu mal ins Kino oder ins Theater zu gehen. Das, was sich alle anderen auch leisten und erlauben, so würde ich mal Armut definieren.
Also es geht hier nicht um ein Klönen auf höherem Niveau in dem Sinn, sondern es ist tatsächlich ein Faktor, dass man nicht einfach sagen kann, das Leben besteht nur aus Krampfen und versuchen, sich vom Mu abzusparen, um weiter krampfen.
Ja, also gut, das gibt es manchmal, dass wir bei uns ein bisschen auf hohem Niveau klönen, aber in dem Bereich, nein. Also dort geht es ja wirklich ums Mindeste und das ist für eine Gesellschaft nicht gut. Wenn wir so viele Leute haben, die dann so einseitig abhängig sind, so viele Leute haben, die so knapp durch müssen, ich denke jetzt nicht an das Konsumistische, also wir haben zum Teil sehr viel Konsum, Überkonsum, aber ich denke, wenn wir da mal definieren, geht es darum, dass alle wirklich ihre existenziellen Grundbedürfnisse können befriedigen und damit auch ein gewisses psychisches Wohl haben.
Das ist ja einer der Punkte, wo sich das noch schwierig festmachen lässt. Man sieht, ganz viele Leute können sich zwei DVD-Player leisten, weil die kosten nicht mehr. Sie können sich irgendwelche Fastfood leisten, weil es kostet unter Umständen auch nicht so viel. Wenn man es richtig zusammenrechnet, kostet es auch gleich viel wie eine ordentliche Mahlzeit oder eine gesündere Mahlzeit. Aber das wird ja noch schwierig. Wie geht man da vor? Wie findet man das genau raus? Wenn das jemand arm ist und wenn das nicht so geil ist.
Also gut, ich meine, das Einfache, es gibt auch reiche Leute, die ihren Kindern sagen, das alte Velo längt und das alte Zelt längt, oder? Aber es ist ein Unterschied, ob man es aus dieser Position heraus macht oder ob es einfach die absolute Notwendigkeit
also,
ist.
Also ob man sich kann leisten, das zu sagen, genau. Oder ob man sich selber nicht kann leisten,
ja,
das zu sagen.
Ja, und ob man halt dort geht, einkaufen, wo es dann wirklich am billigsten ist, weil man es anderen nicht kann zahlen. Wie kann man das herausfinden? Also, wir haben einen Indikator, wir müssen mal schauen, wie viele Leute sind einfach auf Sozialhilfe angewiesen. Also das sind jetzt bei uns etwa rund 220'000 Leute. Dann für mich eine wichtige Gruppe.
Was heisst bei uns?
Bei uns in der Schweiz.
In der Schweiz, okay.
Ja, ja. Eine wichtige Gruppe für mich, das sind die sogenannten Working Poor. Also das sind die erwerbstätigen Armen, oder? Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie viele Leute sind da betroffen, dann sage ich Ihnen 500'000. Wenn Sie das Bundesamt für Statistik fragen, dann sagen die Ihnen, ja, das sind jetzt weniger als 200'000.
Mhm, wie kommt der Unterschied stand?
Genau. Also das Bundesamt für Statistik sagt, ja, erwerbstätig arm, das ist eine Person, die wirklich einen Job hat, wo mindestens 90% erwerbstätig ist und wo weniger verdient als eben der Ansatz, den wir am Anfang gesagt haben, wo massgebend ist, ob ich Sozialhilfe beziehe, also die 960 Franken, wo drunter liegt. Gut, dann kann man sagen, dann sind das vielleicht weniger als 200'000. Aber wenn ich jetzt mal einbeziehe, die Kinder, die mit betroffen sind, Haushaltsangehörige, die mit betroffen sind, dann sind das schon mehr wie doppelt so viel. Wichtig aber, und da sieht man auch, wie das manchmal von der Definition abhängt, oder? Also, wenn das Bundesamt für Statistik sagt, ja, nur die, die mehr als 90% arbeiten. Also, wir haben in den 90er Jahren schon festgestellt, dass am meisten betroffen von dieser erwerbstätigen Armut eben Familien mit Kind sind und vor allem auch alleinerziehende Frauen sind. Also, ihr Anteil hat sich von etwa 15 auf 30% verdoppelt. Aber die gelten jetzt alle nicht mehr als erwerbstätig arm, weil aus verständlichen Gründen alleinerziehende Frauen mit ihren Hausbetreuungs- und Erziehungspflichten vielleicht etwa auf einen Einkommensgrad von 60% nicht mehr kommen. Würden wir die auch einbeziehen, dann geht es eben über 500'000.
Also wir hätten eine verschobene Perspektive oder eine verschobene Optik auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht mehr die gleiche ist wie vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, wo man gesagt hat, die vierköpfige Familie ist das Referenzmodell und von dem geht man aus und der Vater geht arbeiten und die Mutter geht dann vielleicht auch noch arbeiten und beide verdienen so viel und zusammen können sie das schon machen.
Ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Oder? Wenn man ja fragt, ja, wieso gibt es denn das in der reichen Schweiz Zunahme von Armut? Oder? Weil der Lift ist ja lange Zeit aufwärts gegangen, breiteste Bevölkerungskreise haben materiell Fürsche gemacht. Das war wirklich auch ein Erfolgsmodell gewesen. Beachtlich, Wohlstand fast für alle. Oder? Man hat das Gefühl gehabt, jetzt geht es immer weiter so. Und dann mit den rezessiven Einbrüchen in den 70er Jahren hat sich dann da etwas geändert. Und
also man muss schnell sagen, das ist Ende nach Nachkriegszeit, ja. Wirtschaftswunder bis in die 70er Jahren eigentlich so die goldige
ja,
Zeit.
Ja, also gut, man könnte schon sagen, über 100 Jahre ist super, oder? Die Lebenserwartung verdoppelt, Reallöhne verachtfacht, die Zeit, die man für Lohnarbeit verrechnen muss, das ist von einem Drittel von der Lebenszeit auf etwa 10% zurückgegangen. Also es gibt viele Indikatoren, wo man kann sagen, doch, es ist super, es hat sich etwas bewegt. Aber seit diesen rezessiven Einbrüchen in den 70er Jahren gibt es auch Rückbewegungen. Und wir haben eine Zunahme der Erwerbslosigkeit und dann eben das, was Sie angesprochen haben. Wir haben ein System von der sozialen Sicherung, wo man zwar kann sagen, das ist relativ gut, oder? Aber es haltet eben mit dem Wandel von den Lebensformen im Schritt, weil es orientiert sich an so Normalbiografien, an Familien, oder? Klassisch Mutter, Vater, Kind. Aber bei uns zu Basel, also das sind weniger wie 20% der Haushaltungen, die dem Bild entsprechen. Da hat sich etwas verändert. Das Problem ist nicht, dass sich etwas verändert, aber dass das relativ gute System von der sozialen Sicherung mit dem Wandel nicht kann Schritt halten kann.
Weil die Optik darauf allein schon bei der Statistik, bei der Erhebung von der Statistik hinkt.
Ja, das, ich meine, das ist immer auch, jede Definition ist auch Definitionsmacht. Oder, im Oktober 2008 hat die OECD gesagt, ja, die soziale Ungleichheit hat eigentlich nicht zugenommen. Aber die haben einfach durchschnittlich die Löhne nominell, also die Bruttoeinkommen, genommen. Und dann war ja ganz interessant, dass einen Monat später die Credit Suisse, die ich eigentlich so nicht erwartet habe, gesagt haben, ja nein, aber wenn wir mit den verfügbaren Einkommen rechnen, also wenn wir schauen, was verdient jemand, und wenn man noch die Transfereinkommen dazu nimmt und wenn man dann abzieht, was gibt man aus für Steuern, für Versicherungen und für Mieten, dann hat man das verfügbare Einkommen. Also was
sind Transfereinkommen?
Also das ist einfach das, was man je nachdem sonst über Sozialversicherungen bekommt oder je nachdem über die Sozialhilfe bekommt. Also einfach, wenn man das ganze Einkommen nimmt und dann eben die Abzüge macht, oder? Dann hat man das, was man wirklich im Sack hat. Und wenn man das verfügbare Einkommen anschaut, dann sieht es einfach ganz anders aus. Dann sehen wir, dass seit den 90er Jahren die untersten 10% der Löhne, die haben zurückbuchstabiert um 18%. Die obersten 10% der Löhne haben mehr als 20% Fürsten gelegt. Also da ist die Kluft auseinandergegangen. Es ist auch eine Frage, unter welchem Gesichtspunkt schaut man es an.
Und die Orientierung von der Lohnentwicklung im oberen Bereich geht auch eher Hand in Hand mit den Lebenshaltungskosten. Also das Leben ist auch teurer geworden.
Ja, aber die Lebenshaltungskosten, die treffen natürlich die unteren viel mehr. Aber. Oder? Weil, wenn man viel verdient, ich weiss nicht, man kann nicht 10 Menü pro Tag essen. Oder die Anteile, auch wenn man sich mehr am Luxus orientiert, die sind dann immer noch beschränkt. Darum, ja, es trifft vor allem die einfachen Einkommen.
Jetzt haben wir vorhin so ein bisschen über die Entwicklung geredet, also quasi 100 Jahre mehr oder weniger golden, vor allem in den letzten 50, 60 Jahren, eine goldige Zeit bis in die 70er Jahre. Ist die Idee vom Mittelstand, ist die vorbei? Ist das eine Illusion? Gibt es das gar nicht mehr? Kann man das gar nicht mehr aufrechterhalten?
Der Mittelstand gibt es, hat auch eine wichtige Funktion, trägt viel dazu bei zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber, und das ist etwas, was man noch ganz wenig diskutiert hat, meiner Meinung nach bricht da etwas ein. Also ich sage es jetzt vereinfacht, bis vielleicht vor etwa 7 Jahren, oder, hat man im Mittelstand die Leute, die das gemacht haben, wo man immer sagt, sei flexibel, sei mobil, wenn die ihren Arbeitsplatz gewechselt haben, haben sie in über 90% der Fälle etwa ihr Haushaltseinkommen erhöht. Heute hat man gerade im mittleren Mittelstand, die grösste berufliche Mobilität, aber auch gerade die Leute, die das machen, haben eine besonders häufige Abstiegsquote. Also da bricht etwas auf. Es gibt mehr, viel mehr, die dann müssen zurückbuchstabieren, als solche, die vielleicht den Schritt ganz auf es zu schaffen. Also der Mittelstand ist immer noch wichtig in der Schweiz, aber es ist schon interessant zu sehen, dass da ein Einbruch erfolgt ist. Und wenn man in 30er Jahren schaut, was dort passiert ist, wo es den Einbruch in der Mittelschicht gegeben hat, das ist wirklich nachher etwas gewesen, wo eine sehr autoritäre Disposition mit sich gebracht hat, weil dort die Verletzungen gross sind.
Also das heisst, die Leute sind vermehrt auf Konzepte angesprungen, die Sachen vereinfacht haben, weil sie gesagt, so machen wir sie jetzt, Schluss ist, es wird nicht mehr diskutiert, das ist für alle gut.
Ich glaube, ja. Also, dass man dann eben den Halt wieder in diesen autoritären Strukturen sucht, ich will das nicht strapazieren, aber es hat sicher auch das Aufkommen vom Faschismus, hat in den 30er Jahren etwas damit zu tun gehabt. Jetzt in den 90er Jahren, zum Beispiel in Frankreich, ist das untersucht worden, durch Pierre Bourdieu, französischer Soziologe, der dann auch wirklich schön gezeigt hat, wie gerade in dem Mittelstand die Verletzungen am grössten sind. Also die Verletzungen, die dadurch entstehen, dass Leute, Facharbeiterinnen, Facharbeiter, die haben eine vierjährige Ausbildung gemacht, haben das Gefühl, jetzt haben wir etwas fürs Leben und plötzlich merken sie, wir sind nicht mehr gefragt. Dort ist die Verletzung besonders gross. Und dann manchmal eben auch aus dieser Wut heraus Bereitschaft, sich wieder an so autoritären Krücken zu halten, zu pauschalisieren, zu simplifizieren.
Das ist ja das, was wir am Anfang erwähnt haben. Also quasi, wer ordentlich schafft, wer die richtige Leistung bringt, der bringt es auch nicht mehr her. Der Mittelstand ist der Inbegriff sehr wahrscheinlich von dieser Idee. Also Handwerk hat goldenen Boden und wie alle die Sprüche heißen. Mhm. Und plötzlich gilt das nicht mehr, weil die Schere weiter aufgeht. Das heisst eigentlich, die Massnahme auch mit der existenzsichernden Einkommensdiskussion ist auch eine Idee, um den Mittelstand am Leben zu erhalten.
Sicher, aber nicht nur der Mittelstand. Also weil gerade der Effekt, oder, das erleben wir auch gerade bei den unteren Einkommen. Wir haben bei der früheren Studie, die wir so Anfang 90er Jahre gemacht haben, sehr stark gemerkt, dass die Leute immer ganz viel auf die eigene Schulter nehmen. Oder sie haben das Gefühl, ja, ich bin ja selber schuld, dass ich so wenig verdiene, ich hätte halt in der Schule müssen besser aufpassen. Oder? Und man verkeucht sich dann vielleicht ins Schneckenhaus, gibt vielleicht ein psychosomatisches Kopfweh, vielleicht ein Bauchweh. Manchmal gibt man dann den Druck weiter abends zu. Also, heute haben wir den Eindruck, jetzt bei der neueren Studie, die wir gemacht haben über Working Poor 05, jetzt vor ein paar Wochen ist unsere Studie über die Sozialhilfe erschienen, da haben wir das Gefühl, die Leute werden auch ein bisschen wütiger. Also die resignative Verstimmung verkehrt sich auch ein bisschen in eine Empörung, dass sie sagen, ist doch nicht okay, jetzt hat unsere Tochter gute Schulnoten heimgebracht und findet keine Lehrstelle. Andere sahnen ab. Und das ist ja spannend, oder? Da bricht plötzlich die Haltung, also wer nicht schafft, soll auch nicht essen, ein Stück weit auf, weil man merkt, also da gibt es ja ganz viele Leute bei uns in der Gesellschaft, also die rühren keinen Finger und bekommen gewissermaßen Millionen in Schoss serviert.
Und das
also,
sind die, die sowieso schon haben, sagt man ja der
das
auch,
sind oder? Die haben, also wenn wir jetzt nur schauen, dass in diesem Jahr etwa 40 Milliarden Franken vererbt werden bei uns in der Schweiz und etwa mehr wie die Hälfte an solche Leute geht, die schon die Millionen auf der Seite haben. Also die klopfen sich dann zwar schon auf die Schulter und haben das Gefühl, sie hätten das selber erwirtschaftet. Aber das ist nicht mehr das meritokratische Prinzip, also wo die Leistung zählen soll, sondern dort sind es einfach, wie hat, dem wird gegeben.
Also das stehen eigentlich die zwei Sprichwörter einander gegenüber. Ohne Fleiß kein Preis. Und ja. Wer hat, dem wird gegeben.
Ja.
Und der dazwischen bewegen wir uns jetzt so ein bisschen in dieser Diskussion. Wie können wir denn aus dieser Misere raus mal weiterdenken, vielleicht als eben so ein existenzsicherndes Einkommen? Was werten Sie in diesem Zusammenhang immer das Thema, wo auftaucht?
Also gerade, ich meine, krass dunkt es mich gerade bei diesen Working Poor, oder? Also Leute, die quasi fulltime erwerbstätig sind und einfach nicht auf den grünen Zweig kommen. Also die arbeiten und arbeiten und arbeiten und kommen eben nicht auf den grünen Zweig. Also da ist es fast ein bisschen zynisch, wenn man dann einfach sagt, Leistung lohnt sich für sie, lohnt sich die Leistung nur beschränkt. Und darum, ich finde es schon richtig, wenn man auch in einer Gesellschaft sagt, Leistung soll sich lohnen. Also Jugendliche, die investieren in eine Ausbildung und nachher merken, dass sie kaum eine Lehrstelle finden. Also da stimmt etwas nicht. Da müssten wir als Gesellschaft die Verantwortung dafür übernehmen, dass alle die Jugendlichen eine rechte Ausbildung, Berufslehre oder was auch immer könnte machen. Das wäre für mich ein weiterführender Schritt, der korrespondiert mit dieser Haltung. Also Leistung, das finde ich auch etwas Positives. Aber man darf das nicht einfach alles über den gleichen Leisten scheren. Oder? Es gibt die Leute, die strengen sich sehr viel an und kommen vielleicht ein bisschen weniger fürschi als andere. Sollen denn die bestraft werden? Oder umgekehrt, soll jemand, der vielleicht doppelt so viel schafft wie jemand anders, dann 100-mal mehr Geld verdienen? Also ich würde sagen, auch dort müsste eine Relation gewahrt sein.
Also wir müssen wieder differenziertere Modelle anwenden, also einfach schwarz-weiss das können zu argumentieren. Wir haben vorhin so ein bisschen davon geredet, dass da ja viel Sprengkraft drin ist in dieser Entwicklung, also eben, dass Armut plötzlich gerne mehr Leute betrifft. Jetzt kommt noch etwas dazu, unsere Gesellschaft verändert sich ja auch altersmässig ganz anders, also wir werden gerne älter, es gibt gerne mehr alte Leute, es gibt gerne weniger junge Leute. Was heisst das vor dem Hintergrund von dieser Entwicklung? Also weil das würde ja dann heissen, dass vielleicht auch Leute, die jetzt sagen, ja, das Thema interessiert mich nicht so, das geht mich nicht so an, weil mir geht es ja gut, wird morgen und übermorgen ein ganz anderes Thema sein.
Also, dass die soziale Brisanz zunimmt, davon gehe ich aus. Das hängt mit dieser sozialen Schere zusammen. Und wenn wir da nicht dazu kommen, den sozialen Ausgleich wieder mehr zu fördern, dann wird sich das sicher brisant verschärfen. Die andere Debatte, die Zunahme von den älteren Leuten. Das wäre jetzt ein langes Thema. Aber wenn ich es ganz kurz darf sagen, also aus meiner Sicht wird diese Debatte ein bisschen zu hoch gehängt. Also der demografische Faktor spielt eine Rolle, natürlich. Aber beschränkt, oder? Man erweckt den Anschein. Als ob einfach die Anteil von den älteren Leuten ins Unermessliche würde steigen.
Der Punkt ist auch einfach, dass es noch nie so viele alte Leute gab, die so lange fit waren. Also jetzt
ja.
Fit, sehr breit definiert.
Aber es gibt natürlich auch in den Medien die Diskurs, oder sind die Renten überhaupt noch finanzierbar? Man redet von der Alterslastquote, man redet sogar von der Rentnerschwemme, oder? Und wenn ich 1000 Staatsangestellte gefragt habe, gibt es bei uns in der Schweiz mehr unter 20-Jährige oder gibt es mehr über 65-Jährige, dann sagen mir 90% von den Leuten, die es wissen müssten, es gibt mehr über 65-Jährige, aber wir haben in der Schweiz mehr als 500.000 mehr unter 20-Jährige. Also da sieht man, die Wahrnehmung ist ein bisschen verschoben. Und die Anteile der älteren Leute, die nehmen zu bis im Jahr 2040 längstens. Und dann gehen sie zurück, dann kommen die Geburten schwachen Jahrgänge ins Alter, dann kommt der Pillenknick ins Alter, die werden nie mehr steigen. Also da habe ich das Gefühl, das ist auch komisch, was steckt denn dahinter, dass man das so hoch hängt?
Es ist wahrscheinlich ein altes Berechnungsmodell, wie bei der Statistik zur Erhebung von
Nein, aber da, ist ja, da sind die Berechnungen liegen einigermaßen vor vom Bundesamt für Statistik. Ich will nicht eine Verschwörungstheorie vertreten, aber manchmal habe ich das Gefühl, irgendwo kommt da auch so etwas wie ein Verdrängungseffekt. Also wenn wir einen Reiseveranstalter, der für Senioren reisen, mit einer 35-jährigen Blondine im Bikini, wo Tennis spielt, wirbt, sagt ja so, läuft mein Produkt besser, dann zeigt das ja ein bisschen den Verdrängungsaspekt. Aber ich könnte jetzt hier eine Stunde lang darüber berichten, dass die Rente rentieren, die Sozialausgaben, wenn man sie nicht hätte, man müsste sie schleunigst erfinden, oder? Aber auch das ist manchmal ein bisschen gefährlich, weil was wäre, wenn ich nicht könnte aufzeigen, dass die Rente rentieren? Wäre denn das ein Grund, dass man mit der Rente dürfte zurückfahren? Nein, selbstverständlich nicht. Also da müssen wir auch aufpassen, wir müssen zwar die Zahlen kennen, aber dass man auch nicht in ein ökonomistisches Denken kommen, weil es gibt noch andere Werte im Leben.
Das heisst ehrlich, die sagen, ein Franken ist manchmal 10 Franken und manchmal ist es keine.
Ja, der Wert von einem Franken ist ein relativer und ich finde es noch gut, wenn man es nicht in eine Beliebigkeit abdriften lässt. Aber doch, wenn man sagt, da braucht es eine gewisse Flexibilität, wo man das berücksichtigt. Auch bei der Arbeit haben wir es angesprochen, oder? Dass doch auch wichtig ist, was versucht jemand zu machen und nicht nur einfach so Top-Leistung, die er dabei erzielt.
Wir spielen eine zweite Musik, die ihr euch gewünscht habt. Konstantin Wecker, genug ist nicht genug. Das ist ja ähnlich wie ein Franken, der mal 10 ist und mal noch. Wie kommt es zu diesem Wunsch?
Also, das hat mich jetzt gerade, wenn wir von Geld reden, daran erinnert, genug ist nie genug. Und ich habe kürzlich sein neues Buch gelesen, Die Kunst des Scheiterns. Und das hat mir eigentlich noch gefallen, weil er dort so berichtet, oder? Also, wer in seinem Leben nicht immer wieder etwas falsch macht, die oder der, macht etwas falsch. Also, wer nicht immer wieder scheitert in seinem Leben, macht etwas falsch. Und ich denke, wir haben immer so Vorzeigebeispiele von Leuten, die alles perfekt machen. Und das hindert einem manchmal auch mal etwas zu wagen. Darum finde ich den Gedanken von Konstantin Wecker schön.
Jetzt muss man sich aber auch sagen, dass sich der Konstantin Wecker es leisten kann, zu scheitern. Für diese Leute wird es ja wirklich existenziell bedrohlich.
Jawohl. Und er kokettiert manchmal auch ein bisschen, indem er seine Niederlagen so bringt, dass es dann doch fast wieder wie eine super Leistung erscheint. Aber ich kann ein anderes Zitat bringen von der Berner Jugendbewegung. Ich glaube an der Reithalle oder wo. Der schöne Graffiti, der gesprayt ist, wir scheitern nicht an den Niederlagen, die wir erleiden, sondern an den Auseinandersetzungen, die wir nicht wagen.
Dass der Himmel heute so hoch steht, kann doch wirklich kein Versehen sein. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass die Lichter sich vom Dunst befreien. Ich sitz regungslos am Fenster, ein paar Marktfrauen fangen sich ein Lächeln ein. Irgendwo da draußen pulst es und ich habe es satt, ein Abziehbild zu sein. Nichts wie runter auf die Straße und dann renn ich jungen Hunden hinterher. An den Häusern klebt der Sommer, und die U-Bahn-Schächte atmen schwer. Dieser Stadt schwillt schon der Bauch und ich bin zum großen Knall bereit. Auf den Dächern hockt ein satter Gott und predigt von Genügsamkeit. Genug ist nicht genug. Ich lass mich nicht belügen. Schon Schweigen ist Betrug. Genug kann nie genügen. Viel zu lange rumgesessen, über'm Boden dampft bereits das Licht. Jetzt muss endlich was passieren, weil sonst irgendwas in mir zerbricht. Dieser Kitzel auf der Zunge, selbst das Abflusswasser schmeckt nach Wein. Nochmal kurz den Mund geleckt und dann tauch ich ins Gewühl hinein. Komm, wir brechen morgen aus und dann stellen wir uns gegen den Wind. Nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind. Auf den ersten Rängen preist man dienstbeflissen und wie immer die Moral. Doch mein Ego ist mir heilig und ihr Wohlergehen ist mir sehr egal. Ist nicht genug. Ich lass mich nicht belügen. Schon Schweigen ist Betrug. Genug kann ich genügen.
Konstantin Wecker, genug ist nicht genug. Das ist der Fokus mit dem Uli Mäder, Professor für Soziologie an der Uni Basel. Herr Mäder, ihr habt vorhin eine interessante Zahl gesagt, die haben wir aufgeschrieben. In der Schweiz werden im Jahr 2009 40 Milliarden Franken vererbt und davon gehen die Hälfte, also 20 Milliarden, an bereits bestehende Millionäre. Das heisst, das Geld findet sich und die anderen gehen leer aus.
Ja, also leer ausgegangen nicht alle, aber es ist schon ein Prozess, den wir haben in der Schweiz, der extrem ist und viel ausgeprägter ist als in anderen Ländern. Wir haben eine ganz, ganz starke Konzentration von der Vermögen. Also bei uns sind es weniger mittlerweile wie 3%, nicht von den Firmen, sondern von den privaten Steuerpflichtigen, die über gleichfalls steuerbares Nettovermögen verfügen, wieder gross die Reste. Also da ist die Schere noch viel mehr auseinandergegangen bei den Vermögen, jetzt als etwa bei den verfügbaren
Einkommen. Also 3% besitzen...
gleich viel wie 97%,
genau. Wie lang, also es hat jetzt relativ lang ruhig können vor sich gehen, ohne dass sich jemand darüber aufgeregt hat. Oder ist die Entwicklung tatsächlich so neu? Also, dass die 3% denen 97% gegenüberstehen?
Nein, die Entwicklung ist nicht so neu. Also, ich meine, früher, nach 90 Jahren, dann sind es vielleicht 5% gewesen, gleich viel wie 95%. Im Ausland ist das viel näher zusammen, oder? Also, von daher ist es nicht ganz neu. Aber wahrscheinlich auch jetzt im Kontext von dem, was aufgebrochen ist mit der Finanzkrise, dass es einen schärferen Blick auch wieder auf die Zusammenhänge gibt.
Jetzt habt ihr in eurer Forschung ja viel mit Leuten zu tun, die mir jetzt mal an, die eben unter dem Existenzminimum leben. Mit denen können zu reden, ist unter der Voraussetzung, wir gewöhnen ihr das Vertrauen vielleicht nicht mehr so schwierig, weil die mal merken, da lässt mir jemand zu, es ist jemand da, es nimmt mir jemand ernst. Wie ist es denn bei denen, die Geld haben, bei denen, die reich sind? Wollen die auch gefragt werden? Weil die müsst ihr ja auch fragen. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Eigentlich positive. Also das ist etwas, was mich freut, dass das in der Schweiz möglich ist. Also wir haben ja schon im Jahr 2002 haben Elisa Streuli und ich das Buch gemacht über Reichtum in der Schweiz. Und dort habe ich auch schon 30 Gespräche mit reichsten Schweizerinnen und Schweizer geführt. Und es ist viel einfacher gewesen, auch den Zugang zu finden, als wir es befürchtet haben. Also da hat es Leute gegeben, die mir selber, nachdem ich vielleicht von einer Mitarbeiterin abgewiesen worden bin, noch zu oben ins Büro angerufen haben und gesagt, sie haben mich gesucht, sie wollen mit mir reden, ja, wie lang? Wenn ich sage, ja, schon anderthalb, zwei Stunden, ja, da brauchen sie gar nicht zu kommen, wenn sie nur so oberflächlich reden wollen. Also, und ich bin dann zum Teil sehr lang auch bei einzelnen Leuten gewesen. Das hat mich gefreut. Eine gewisse Offenheit, ja, sich darauf einzulassen.
Jetzt hat man ja so eine landläufige Vorstellung von Leuten mit viel Geld, die leben so, wie man es im Film kennt oder im Videoclip sieht oder so. Deckt sich das mit euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt bei diesen Gesprächen?
Nein, es gibt wirklich grosse Unterschiede. Also wir haben grosso modo vier Gruppen gemacht. Der alte Reichtum, so patrizischer, aristokratischer Herkunft, dann der industrielle, der Nachkriegsreichtum und jetzt der neuere, der sich mehr über neuere Technologien generiert. Und schon diese vier Gruppen sind unterschiedliche Welten. Beim alten Reichtum ist man vielleicht so ein bisschen grosszügiger im Gehen. Man geht, aber man sagt nichts. Aber es ist auch ein bisschen paternalistischer besetzt. Man versteckt das auch mehr.
Also man schämt sich auch ein bisschen für sein Reichtum.
Ja, schämen. Also, oder, teilweise. Ja. Also, aber der neuere Reichtum, dort fließt das Geld schneller. Es ist pragmatischer, man kann einfacher darüber reden. Aber es ist auch mehr, also wenn ich das gebe, dann will ich auch das dafür. Also es gibt grosse Unterschiede. Aber in jeder Gruppe gibt es weitere Unterschiede. Und ich bin wirklich zum Teil hoch, ja, wirklich gespannt gewesen, wie das einfach sich gezeigt hat. Also da gibt es Leute, die wirklich das Geld nie anlängen, die Angst haben vor dem nächsten Schub. Andere, die irgendwo sagen, wer schafft, hat keine Zeit zum Geld verdienen. Also fast so ein das Arrogante. Es gibt unterschiedlich gattige Leute überall.
Jetzt gibt es natürlich eine entscheidende Verbindung von diesen Menschen, von uns allen Menschen, es ist eigentlich die Frage nach dem Glück, oder? Mhm. Jetzt könnte man sagen, jemand, der schafft, der muss schaffen, hat seine Sinnfrage, die stellt sich ihm nicht, weil er muss schaffen. Und der nicht muss schaffen, muss sich immer die Sinnfrage stellen. Mhm. Welcher von diesen beiden ist glücklicher, eure Erfahrung nach? Ohne, dass das jetzt irgendwie einen zynischen Unterton soll haben.
Also, oder, wenn man die Studien anschaut, also, dann sagen die relativ einfach, dass auch das psychische Wohl und das Glücksempfinden mit der Zunahme vom Geld steigt. Ich selber, ich verstand das immer noch nicht ganz so, dass es ist. Aber offenbar ist es so, oder? Weil ich das Gefühl habe, das Geld, das ist doch irgendwo auch ein bisschen öd und das ist doch ein bisschen müssig. Also, was nützt mir das? Was habe ich von einer zweiten Yacht oder von einer goldigen Uhr und so weiter?
Ist das jetzt einfach eine Aussage von euch als Privatmensch, der nicht so viel Geld hat, dass ihr das sagt?
Also, das ist einfach eine Aussage jetzt von mir als Privatmensch, oder? Dass mir das immer noch schwerfällt, das nachzuvollziehen. Aber wenn man die Studien anschaut, dann weisen sie das nachher, die Korrelation. Je mehr Geld, desto grösser offenbar der Zufriedenheitsgrad. Aber ich kenne ganz viele Leute, die eben sehr einfach leben. Und ich habe das auch früher noch bei meiner Herkunft so erlebt, oder? Wo eine hohe Qualität können dabei erreichen, wo eben das Buch etwas zählt, wo man gern liest, wo man miteinander eine Radiosendung lost und darüber redet, wo man beim Essen hocken bleibt und sich austauscht und vielleicht gemeinsam nachher. Also es gibt ganz viel Lebensqualität bei Leuten und das hat mich immer wieder sehr beeindruckt bei den vielen Armutsstudien, die wir gemacht haben, wo wir auch meistens zu den Leuten heimgegangen sind, dass wir immer dort wieder auf ein Reichtum auch gestossen sind, wo wir das Gefühl haben, doch, ist toll, dass die Leute auch das so können pflegen.
Das heisst, mit anderen Worten, reiche und arme Menschen unterscheiden sich zumindest in der Schweiz von ihrem Leben. Im Leben als solches, das ist ein bisschen eine schwierige Aussage, Leben als solches, aber eigentlich nicht so fest voneinander. Sie machen mehr oder weniger das Gleiche.
Nein,
das zu kurz
das würde ich so nicht sagen. Oder? Also, manchmal ist es ja ein bisschen näher zusammen, Aber jetzt, wenn ich bei den Reichen schaue, ist es manchmal in der äusseren Erscheinung nicht zusammen. Wenn man genauer heranschaut, dann findet man dann schon die feinen Unterschiede. Ob jemand zum Beispiel aufgestiegen ist und ein bisschen mehr immer sich muss beweisen, Kompensationsstrategien hat, oder jemand, der so ein bisschen gelassen ist, der schon immer die Erfahrung gemacht hat. Also irgendwo geht, wenn es schwierig wird, immer ein Türchen auf.
Und also das ist der Spruch von Geld beruhigt. Also man sagt, Geld macht zwar nicht glücklich, aber es beruhigt.
Es hat, glaube ich, schon etwas gut. Wer viel hat, kann auch viel verlieren. Das gibt bei Einzelnen auch eine Unsicherheit. Aber wer ein Auto hat, das ganz kräftig ist, kann vielleicht einfach auf der langsamen Spur fahren und hat eine gewisse Genugtuung, weil er weiss, ich lasse mich jetzt überholen, aber wenn ich ja will, könnte ich, oder? Das reicht ihnen. Aber wer vielleicht ganz neu erst einen neuen Klapp hat, der muss dann wirklich beweisen, dass er schneller ist als andere.
Vor dem Hintergrund von dieser Diskussion, die wir am Anfang haben geführt haben, vom Mindesteinkommen oder vom existenzsichernden Einkommen, wie war die Erfahrung, die ihr dort gemacht habt, mit der Konfrontation mit reichen Leuten, mit diesem Umstand? Also, weil, wenn man jetzt sagt, wenn das Verhältnis so ungleich ist, also 3% der steuerpflichtigen Privathaushalte verfügen über gleich viel Nettovermögen wie die restlichen 97%, müsst ihr ja für einen Sozialfrieden zu wahren, von Interesse sein von den Menschen, die viel Geld haben, dass es eigentlich bleibt, wie es ist, damit es nicht einfach Lampen gibt, auf gut Deutsch gesagt. Wie ist denn eure Erfahrung?
Also, es gibt Unterschiedliches, oder? Es gibt zum Teil Erfahrungen, wo ich das Gefühl habe, ich bin naiv gewesen, weil ich neu auch Strategien entdecke, wie eben Leute, die über viel Geld verfügen, auch alles dafür tun, dass es so bleibt und wo ganz systematisch Bundesräte einseifen und schauen, wer ist mit wem in die Schule und wie können wir Leute auf andere ansetzen damit. Also da gibt es wirklich auch ohne eine Verschwörungsstrategie ausklügelte Strategien, wie man die Macht erhalten.
Das heisst, es gibt auch eine gläserne Decke für Leute, die, sagen wir jetzt mal, einen Aufstieg machen können, die dann nicht weiterkommen, weil das ein Klumpen ist von Menschen, ja, die sich gegenseitig kennen.
Also es gibt jetzt auch beides. Also es gibt Sachen, ein Teil vom Reichtum, die sich öffnen, oder wo auch gewöhnlich Sterbliche, ich weiss nicht, ins Drei Könige schon lange können gehen. Und es gibt aber auch neue Abschottungstendenzen bis hin, dass man irgendwo Skipisten für einen selber will neu haben. Aber es gibt auch Leute, die viel haben, Geld und auch Einfluss, die finden, nein, es ist jetzt höchste Zeit, dass es Korrekturen gibt und dass wir wieder mehr machen müssen für einen gesellschaftlichen Ausgleich. Der Soziologe Ralf Dahrendorf, der das Jahr verstorben ist, er hat das als einen begüterten und einen wirtschaftsfreundlichen Soziologe in aller Deutlichkeit gesagt, wenn wir das nicht machen, dann gehen wir in ein autoritäres 21. Jahrhundert.
Und das ist ja etwas, was in der Schweiz im Gegensatz vielleicht zu anderen Ländern ausgeprägter ist, die Sorgfalt in diesem Umgang miteinander. Also es gibt in der Schweiz quasi keine sogenannten Gated Communities, wo man sich versteckt mit Stacheldraht, hier sind die Reichen und hier sind die weniger begütert. Es gibt immer noch, in fast jedem Interview mit einem Bundesrat heisst, ich kann immer noch auf der Straße laufen und es ist ruhig und es ist friedlich. Ich werde wieder begrüßt und nickend und so. Also das ist ja auch eigentlich etwas, was sich Lohn zu erhalten, oder ist das einfach eine Illusion? Ist das die Zeit, nicht mehr die Zeit für solche Sachen?
Ich finde das schon eine Qualität, oder? Dass wir in der Schweiz ein ausgeprägtes dialogisches Prinzip haben und dass es eben auch wirklich Ort gibt, wo man sich begegnet, wo man sich miteinander auseinandersetzt. Manchmal ist jetzt auch ein bisschen die Gefahr, oder, dass so eine Hand die andere, dass es auch etwas Vereinnahmens kann haben und dass es manchmal auch Leute, die dringend darauf angewiesen wären, daran hindert, sich noch mehr für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Aber grosso modo finde ich, es lohnt sich viel dafür zu tun, den sozialen Ausgleich zu fördern, nicht nur wegen dem sozialen Frieden, sondern damit es einfach mehr Leuten auch wirklich besser geht.
Letzte Frage, ihr habt zweimal in dieser Sendung jetzt erwähnt, ihr kommt aus einfachen Verhältnissen. Was ist für euch als kleiner Bub der grösste Luxus gewesen? Was war eure Vorstellung von reich?
Also, wir haben gesehen, wie Leute Tennis spielen. Und das sind für uns so die mehr besseren gewesen. Wir haben so einen Blick gehabt auf einen Goldhübel rauf. Das sind so die mehr besseren gewesen. Und ich hatte das Gefühl gehabt, ja, die können auch einfach so ein bisschen in die Welt rausgehen, rausjetten. Und ja, die müssen den Franken nicht zweimal umdrüllen.
Habt ihr träumt von so etwas?
Eigentlich nicht. ich habe wirklich schön vermittelt bekommen, dass es andere Werte gibt. Und für mich war das Grösste gewesen, Sport. Und da bin ich aufgegangen. Und das hat mir eine Welt eröffnet, die für mich viel die größere Bedeutung hat als irgendwo das Denken ans grosse Geld.
Das gibt mir natürlich eine schöne Brücke zu eurem letzten Musikwunsch. Auf gut Deutsch, ich bereue nichts. Für mich hat es eigentlich alles gestorben, so wie es ist. Also es ist jetzt nicht nur lange vorbei, hoffe ich zwar schwer. Je ne regrette rien von der Edith Piaf. Also ich bereue nichts. Wie kommt es zu diesem Wunsch?
Ich weiss das nicht, wie es zu dem Wunsch kommt, eben relativ spontan. Es ist auch eine Erinnerung an etwas, was ich gerne gehört habe, was ich schon jahrelang nicht mehr gehört habe. Bei der Edith Piaf hat man vielleicht auch können merken, dass dort, wo sie dann so sehr viel Reichtum gekommen ist, das allein bringt es nicht.
Herzlichen Dank für euren Besuch und für das Gespräch. Das ist der Fokus mit dem Uli Mäder, Soziologieprofessor an der Uni Basel gewesen. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.